Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nogo mit Ausgabe 147. Grüß dich Stefan und willkommen im neuen Jahr.
Hallo Markus, du bist noch immer genauso schön wie im letzten Jahr.
Ja, du. Das Kompliment gebe ich gerne zurück, aber danke. Natürlich die jüngsten Feiertage haben wir auch Tribut zollen müssen, sind noch etwas, sage ich mal, geschwächt von vielen Feiern. Deswegen haben wir gedacht, wir müssen uns Verstärkung holen für diese erste Folge 2025.
Genau, so ist es. Und außerdem haben wir so viel gesprochen in den letzten Wochen, dass unsere Stimmen schon nicht mehr können. Und dankenswerterweise hat sich der Patrick und der Michi bereit erklärt, uns bei der heutigen Folge, wo es um den Jahresrückblick 2024 gehen wird, zu unterstützen. Vor allem auch aus dem Hintergrund, dass das ja unsere Auswärtsfahrer sind. Das heißt, ihr kennt die ja schon von unserem Auswärtsfahrer-Special und von diversen Stammtischen. Und wir haben jetzt da beim Jahresrückblick auch den Blick von auswärts quasi dabei.
Genau, deswegen hallo Michi.
Servus.
Und hi Patrick.
Hallo.
Ja, ihr dürft aber natürlich auch von Heimspielen berichten.
Logisch. Also Motto in der Sendung so ein bisschen Remember the Time. Und wir schauen also zurück, was jetzt 2024 alles passiert. Und wollen dann natürlich auch das ein oder andere Ereignis nochmal aufrollen, ganz jahrestechnisch gesehen, jetzt nicht nur auf die jüngste Herbstsaison, das schon ein bisschen weiter vielleicht zurückliegt, wo der ein oder andere gar nicht mehr so genau weiß oder willen auch gern verdrängt hat, was da passiert ist. Oder eben auch den einen oder anderen Moment hervorkehren, wo man gesagt hat, ah, der wäre wirklich schön, auf den kann man nochmal blicken, aber ist jetzt eben schon ein bisschen länger her.
Genau. Wir haben diese Sendung unterteilt in gewissen Themen. Es wird 4 Austria-Themen geben, es wird 4 Rapid-Themen geben, die sowas quasi das Jahr 2025. Schau, ich komme jetzt schon wieder. Mein erster Versprecher 2025. Hallo, ich bin noch immer ganz der Alte.
Zum Glück.
Ja. Wir haben verschiedene Themen uns rausgesucht, die so das Jahr 2024 abbilden. Und bevor wir lang herumlabern, wie wir es sonst immer machen, würde ich sagen, fangen wir an. Markus, nachdem du bei den letzten beiden Tippspiel-Durchgängen vor mir warst, darfst du entscheiden, ob wir mit der Austria oder mit Rapid beginnen.
Ja, beginnen wir natürlich
in der Tabelle, mit Rapid. In der Tabelle ist ja die Austria vorne. Das will ich nur nochmal.
Ja, im Moment ist es so, ja.
also hast du gesagt
mit Rapid natürlich.
Mit Rapid fangen wir an. Okay. Dann ist das erste Thema Cup. Ihr wart ja wieder im Cup-Finale gegen Sturm Graz und wir fangen da jetzt an mit unserem ersten Sound-Snippet und hören uns an, was der Markus nach dem Cup-Finale zu berichten hatte. Zum Spiel, wie lautet dein Fazit?
Ja, alles wie immer. Fahr nach Haus und sind am Arsch. Ja, war leider, oder ist mir leider mal wieder sehr traurig.
Ja, also das war jetzt nicht natürlich alles, was er zu berichten hatte, sondern nur ein Teil davon. Markus, wie geht's dir heute, wenn du das hörst?
Ja, ich kann schon hören, dass ich da doch äußerst niedergeschlagen war. Ich denke mal verständlicherweise. Wer natürlich mehr hören will, Stefan hat das mit unserem gesamten Input von zahlreichen Leuten, die live vor Ort waren, zusammengeschnitten und gleich am 1. Mai 2024 rausgejagt als Special. Also wer sich in diese Weltuntergangsstimmung nochmal eintauchen möchte, der kann sich diese Folge genehmigen von damals. Wenn ich es so höre, ja, kommen schon gewisse Sachen wieder hoch. So in meiner Liste, wo ich jetzt alles eingetragen habe, ist es einfach jetzt rot markiert als eines der prägendsten Lowlights 2024, eigentlich das prägendste Lowlight. Und es war wie so oft in den vergangenen Jahren, dass wir es dahin geschafft haben, wurscht jetzt mal drauf, ob der Weg dahin einfach oder schwer war, und dann eben die Chance hatte, endlich nach so langer Zeit wieder einen Titel zu holen, und es ist erneut nicht gelungen, obwohl man sogar in Führung war und eigentlich bei der Musik mit dabei war und vom Verein, von der Mannschaft, vom Trainerteam alles darauf ausgelegt danach war, vielleicht zu viel. Ja, und so ist es dann eben erneut in die Hose gegangen, und dann ist, muss ich schon sagen, da vom Stadion jetzt so oft weglaufen, dann wieder zu deinem Auto zurück und du hörst ja die Sturmfans im Hintergrund feiern und nicht nur sich selbst feiern, auch dich schmähen. Es tut schon weh. Oder hat schon extrem weh getan. Und ich denke mal, Patrick, du wirst schätzungsweise noch länger am Stadion gewesen sein, wie ich, wie wir, und das dann noch mehr drunter zu leiden, hattest noch mehr drunter zu leiden.
Ich muss aber dazu sagen, ich hatte nach dem LASK-Spiel schon die Erwartungen fürs Finale ein bisschen runtergeschraubt, weil wir haben ja 5-0 verloren 3 Tage vorher. Und da hatte ich dann das Gefühl, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir den Schalter so umlegen können, dass wir das Spiel noch gewinnen können gegen Sturm. Ja, wir waren dann in Führung, man muss aber auch dazu sagen, das war so ziemlich die einzige Torchance, die wir gehabt haben. Also im Endeffekt hat Sturm das verdient gewonnen, weil sie auch die bessere Mannschaft waren.
Die Diskussion würde ich noch gerne mal ganz kurz eingehen. Ihr habt davor gegen den LASK 5-0 verloren, auswärts in Linz. Mhm. Das kann man nicht oft genug erwähnen, so hohe Rapid-Niederlagen. Da kam ja der Vorwurf von Chris Ilzer, dass da die Cup-Mannschaft geschont war, was er den Markus dann auch sauer aufgestoßen hat, weil er dann auch infolge dieser Sprachnachricht oder infolge dieses Statement, der dann auch gesagt haben, wo war die Schonung? Die Spieler sind ab der 70. Minute, glaube ich, nur noch am Zahnfleisch dahergerochen, wie wenn das Spiel schon 120 Minuten gedauert hätte. Wie schaut das heute aus? Seht ihr das noch immer so?
Ich würde sagen, dass es von Haus aus das LASK-Spiel leider leichtfertig ein bisschen abgeschenkt worden ist, weil Platz 3 wäre ja durchaus drinnen gewesen in der Endabrechnung. Was dazu kommt, dass wir eigentlich defensiv gegen LASK katastrophal gespielt haben. Also da ist eigentlich wurscht, wer am Platz steht. Wenn Einstellung und wenn die Zweikämpfe nicht passen, verlierst du gegen jeden Gegner. Dass er dann noch irgendwie als Trotzreaktion in der 60. oder 70. Seidel und Burgstaller damals gebracht hat, habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden, weil wenn er schon die Stammspieler schont, dann kann er sie gleich draußen lassen bei 5-0. Weil das hätte auch nichts mehr geändert, ob sie jetzt 5-1 verlieren oder 5-0, ist dann im Endeffekt auch egal.
Aber meinst du, dass du insgesamt der Fokus zu sehr aufs Cup-Finale, auf diese eine große Chance gelegt worden ist und das andere zu sehr im Hintergrund war? Weil ich meine, wenn man sieht, Cup-Finale war am 1. Mai und April, wenn man sich die Statistik anschaut, war ein Sieg, das war das Cup-Halbfinale gegen Leoben mit 3-0, und das war, du musst alles erst spielen, alles erst gewinnen, schon klar, aber Pflichtaufgabe war es irgendwo, ne? Die erfüllen sich nicht immer, war aber mehr oder weniger einer, und ansonsten 2 Unentschieden, 3 Niederlagen, das heißt, in der Liga gar nichts gewonnen, in der Vorbereitung eben auf dieses Cup-Match geben, Sturm schon die 2-mal vor der Brust gehabt, in Graz ganz unglücklich durch diesen Hedelpatzer kurz vor Schluss verloren, daheim 3-1 verloren und dann eben das 0-5 beim LASK. Wie siehst du es so im Nachgang, Patrick? Hat man da wirklich zu sehr fokussiert oder sagst du, es war es eigentlich wert, um endlich diesen Scheißtitel mal zu holen?
Ich glaube, der Turning Point war dieses 1-0 in Graz, dass du ein Spiel verlierst, wo der Torhüter, der sonst kaum Fehler macht oder gar keine, einen Fehler macht und im Endeffekt ein 0-0-Spiel herschenkst, sagen wir so. Dann hat man im Heimspiel gegen Sturm meiner Meinung nach kaum bis gar nicht sich wehren können. Und Sturm hat das eiskalt ausgenutzt. Und dann hat es so irgendwie vom Gefühl her eine Spirale angefangen, wo man sagt, man ist eigentlich nur mehr mit negativen Erlebnissen bis auf Leoben. Aber man muss ehrlich sagen, Leoben muss man ähnlich wie Stripfing, sage ich mal, schlagen. Ja. Und sonst war das Gefühl bis zum Cupfinale eigentlich so, warum sollten wir gerade jetzt das eine Spiel über uns hinauswachsen, wenn wir davor eigentlich nur auf die Mütze bekommen haben.
Weil die Form hat ja nicht gestimmt. Auf der einen und auf der anderen Seite waren wir personell ja auch schwer angeschlagen.
Aber das Personelle hat ja schon mit dem Derby-Sieg begonnen, dass das, dass die Abwärtsspirale leicht angefangen hat. Ja, man hat es noch irgendwie retten können, dass man ungeschlagen geblieben ist eine lange Zeit, aber dann mit April ist eigentlich komplett in die andere Richtung gegangen.
Ja. Genau, der Patrick hat es auch erwähnt, Stripfing war die Endstation im Jahr 2024 für die aktuelle Cup-Saison für Rapid. Die Austria ist in der letzten Saison im Viertelfinale ausgeschieden mit einem 2:0 gegen Sturm Graz, auch zu Beginn der Rückrunde, genauso wie es auch im Jahr 2025 sein wird, wo das Viertelfinale gegen Sturm in Graz steigen wird, zu einem ähnlichen Datum, glaube ich. Ich habe es jetzt leider nicht vor mir, so gut bin ich nicht vorbereitet.
Ja, mich würde jetzt nur noch interessieren von euch beiden Austrianern, wie habt ihr damals das Cup-Finale und war da die Schadenfreude groß? Rapid hat es wieder nicht geschafft oder ist irgendwie die Schadenfreude jetzt zum Beispiel bei Stripfing wesentlich größer gewesen wie damals im Endspiel?
Also Stripfing hat... Stefan?
Ja, nein, geht schon nicht. Ich war unhöflich, es tut mir leid.
Also Stripfing hat mir mehr gefallen als das Cup-Finale. Beim Cup-Finale kann immer alles passieren, also Sturm ist ja auch nicht gerade meine zweite Lieblingsmannschaft in Österreich, also denen hätte ich es auch nicht vergund, aber lieber Sturm als euch. Aber trotzdem war die Schadenfreude bei Stripfing größer als beim Cupfinale für mich.
Mhm. Ich finde Schadenfreude habe ich gar nicht. Also verspüre ich nicht sowas wie Schadenfreude, glaube ich. Nie kann ich, ich will jetzt nicht mit einer Lüge ins neue Jahr starten, aber wahrscheinlich habe ich in dem Moment jetzt auch schon Schadenfreude damals verspürt. Aber es hätte mir gegraut, wenn Rapid gewonnen hätte den Cup und das wäre viel schlimmer gewesen als das Stripfing, das ist mir wurscht in Wahrheit. Das kann halt passieren im Cup, aber mir hätte gegraut vor dieser Folge, die ich schneiden hätte müssen dann und rausbringen müssen, wenn ich da lauter glückliche Rapid-Gesichter und die Austria, darf man ja auch nicht vergessen, zum Zeitpunkt des Cup-Finales ja im unteren Playoff unter ferner liefen, immer nur verloren und unentschieden. Das Ende von Michi Wimmer stand zu dem Zeitpunkt kurz davor. Und das ist ja dann noch schlimmer, wenn du quasi mit deinem Lieblingsverein immer nur Niederlagen und unentschieden schlechte Leistungen gegen durchschnittliche Gegner hast und Rapid spielt dann in einem ausverkauften Cup-Finale, in einem ausverkauften Stadion und hat echte Chancen auf einen Titel. Also das ist schon eine Angst, die ich habe.
Da kann ich eine kleine Anekdote noch erzählen. Wir wurden ja, wie wir mit dem Bus von Kärnten nach Hause gekommen sind vom Finale, gleich in Violett sehr nett begrüßt, weil es wurde auf der Grünbergstraße gesprüht, schon wieder titellos SCR und ja, das war auch sehr nett.
Ja, gerne, gern geschehen.
Ja, das hat sich im Stefan seiner Nachtschicht gelohnt.
Nein, liebe Polizei, ich mache sowas nicht.
Ich habe nur gemeint, auf die Nachtschicht für die Schneiden des Podcast-Folge habe ich hier nur gemeint.
Achso, das. Ja, nein, das war, also es war, ja, und es tut auch weh. Es ist auch natürlich schmerzhaft da zu sehen, wenn ihr da die ganzen Wochen davor schon aufgeregt seid und schon von einem möglichen Cup-Titel spricht und schon davon träumen könnt und wir haben das überhaupt nicht können, weil wir ja schon im Achtelfinale ausgeschieden sind. Das schmerzt dann halt auch natürlich, aber das ist ja bei einer Rivalität ganz normal, aber ich bin ja nicht gerade bekannt als ein guter Verlierer, deswegen schmerzt mir das dann umso mehr.
Jo. Füßen heuer umgekehrt.
Ja, das Finale muss da mal kommen. Also, das ist jetzt nicht so eine gerade Wiesen, würde ich sagen. Aber ja, da würde ich sagen, lassen wir den Cup hinter uns. Schauen genau. Weiter, oder?
Richtung geträumt, so wie du es gesagt hast. Ihr habt ja geträumt, beziehungsweise hattet ihr euch eigentlich fast schon erarbeitet, den Platz im oberen Playoff. Und dann kam es eben spitz auf Knopf, letzter Spieltag, Schmach von Klagenfurt, weil es war ja so, eben 2024 hat die Austria ihre Hausaufgaben komplett gemacht, dann zu einem Lauf angesetzt, im Finale des Grunddurchgangs alle Spiele, bis auf das Derby, zu dem kommen wir dann noch, gewonnen. Und das war eben bis zum Schluss ein Dreikampf dann, aber Rapid oder Klagenfurt hätte dieses Duell eben für sich entscheiden müssen, dann wäre die Austria ins obere Playoff gerutscht, aber es kam dann eben zum 1:1.
Genau. Es hat 5 Spiele gegeben im Grunddurchgang noch 2024. Das war Hartberg-Altach, Rapid, Blaues Linz und WSG Tirol. Das heißt, alles eigentlich machbare Gegner. Wenn man Rapid jetzt ausklammert, Davis haben immer eigene Gesetze, das wissen wir ja schon. Und die Hausaufgaben, wie der Markus richtig gesagt hat, wurden gemacht. Wir haben 4 Siege eingefahren, eine Niederlage eben gegen Rapid. Und es hat dann halt trotzdem nicht gereicht. Warum hat es nicht gereicht? Weil die Parallelspiele nicht so ausgegangen sind, dass es für die Austria gut war. Und weil es dann eben auch dieses Klagenfurt-Spiel gegeben hat, wo Klagenfurt, glaube ich, 1:0 in Führung gegangen ist. Oder ist Rapid 1:0? Ich weiß es gar nicht. Rapid ist 1:0 in Führung gegangen, Klagenfurt konnte dann ausgleichen und dann war es eigentlich nur noch ein Ball hin und her schieben und niemand wollte sich wehtun, weil mit dem Unentschieden eben Klagenfurt und Rapid im oberen Playoff waren und die Austria nicht. Hätte einer der beiden Mannschaften gewonnen, wäre die Austria auch ins obere Playoff gerutscht und der Verlierer dann eben nicht. Michi, kannst du dich noch erinnern an das WSG Tirol-Match daheim, wo wir 2:0 gewonnen haben und wie dann der Ausgleich gefallen ist, an die Stimmung im Stadion? Das war eine gespenstische Stille eigentlich. Das war eine ganz komische Stimmung, oder?
Ja, es ist irgendwie so ein Raunen durchs Publikum gegangen, weil eigentlich jeder gehofft hat, dass halt die Grünen die 1:0-Führung über die Zeit bringen. Und wie dann, ich meine, es hat diesmal, glaube ich, nicht mal eine Stadiondurchsage gegeben, um die Mannschaft oder so nicht zu verunsichern oder so. Aber so viel ich weiß, haben alle nur am Handy nachgeschaut. Und so hat sich dann die bittere Wahrheit verbreitet, dass Klagenfurt halt den Ausgleich gemacht hat. Und das hat so schnell die Runde gemacht. Du hast direkt gesehen, dass ich von einem auf den anderen Augenblick die Stimmung wirklich verändert hat. Also habe ich selten so gesehen.
Ja, also es war irgendwie so eine Fassungslosigkeit. Ich habe das jetzt das zweite Mal erlebt, das andere war gegen Warschau, wo wir da ja auch so furios ausgeschieden sind, 2023 noch. Aber da war es auch irgendwie dann so gespenstisch ruhig, wie Warschau dann das letzte Tor wieder geschossen hat. Aber das gegen WSG Tirol, das war wirklich schier und das war auch für mich, glaube ich, eine der schwierigsten Folgen aufzunehmen dann am nächsten Tag.
Ja, du kriegst 2:0, machst deine Hausaufgaben und trotzdem reicht es nicht.
Du musst ja schon auch sagen, Michi, wir reden jetzt ja vom Jahr 24, da haben wir von 5 Spielen 4 gewonnen, aber warum wir das obere Playoff verpasst haben, da war natürlich das Jahr 23 schuld, ja, wo wir im Grunddurchgang eigentlich geklemmt haben mit Unentschieden und Niederlagen.
Aber das Derby war auch mit Schuld, würde ich sagen.
Natürlich war das Derby auch mit Schuld. Das werden wir dann nachher auch noch besprechen. Wir haben ja auch vor dem Derby dann schon gesagt, der Markus und ich, beziehungsweise ich glaube im Stammtisch oder weiß ich nicht, hat es dann Stammtisch vorher gegeben, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig.
Danach hat es gegeben.
Nach dem
3:0 haben wir Hoffmann und die ein paar Spieler ja gewisse Sachen getätigt. Ja. Und danach hat es den Stammtisch gegeben. Gerade nach dem ersten Derby-Sieg für Rapid muss er einen Stammtisch geben. Ne?
Ja. Deswegen gibt es jetzt keinen mehr nachher. aber okay, dann hat es der Markus und ich auf Sendung schon öfters erwähnt, dass das Derby einfach für beide Vereine richtungsweisend ist. Und wer das Derby gewinnt, ist eigentlich schon mit 1,5 Füßen im oberen Playoff. Und es hat sich dann in Wahrheit auch bewahrheitet.
Richtig, richtig. Ja, dann denke ich mal, leiten wir gleich darauf hin über, oder?
Ja, es hat im Jahr 2024 2 Derbys gegeben. Zweimal hieß der Sieger Rapid. Das ist gleich mehrfach historisch. Zum einen ist es historisch, weil es der erste Rapid-Heimsieg im neuen Stadion war. oder auch die ersten beiden Heimsieger im Rapid-Stadion. Der Michi hat gestern recherchiert und ist draufgekommen, dass es kein Heimderby für die Austria gab, jetzt 2024. Das ist eben die Konstellation mit dem Grunddurchgang und mit der Tabellenteilung. Dann noch historisch, weil auch der erste Rapid-Derby-Sieg in der No-Go-Podcast-Ära.
Genau, so war das am 25.02.24 eben 3:0 Heimsieg gegen die Austria und so wie es Michi schon erwähnt hat, eben im Nachgang dann die im Feierjubel halt gewisse Parolen und Sachen, die jetzt nicht nur von Fanseite gekommen sind, wo wir sie ebenfalls nicht gutheißen, aber dann eben von sogar von Spielern und Funktionären, was halt dann eine Kettenreaktion ausgelöst hat mit Sperren und weiteren Sanktionen gegen Spieler und Funktionäre von Rapid-Seiten, so wie es eben der Patrick schon gesagt hat, wo man sich dann eben auf der einen Seite den großen Erfolg endlich eingetütet hatte, den man so lange schon erhofft und herbeigesehnt hatte auch von grün-weißer Seite. Auf der anderen Seite hat man sich dann aber damit selbst ins Knie geschossen, weil erstens diesen, so wie Stefan gesagt hat, historischen Moment dann einfach extrem geschmälert, plus sich halt jetzt für die nachfolgenden Matches dann halt auch sich geschadet, plus dass alles noch einen Rattenschwanz nach sich gezogen hat, weil dann halt gab es ja Berufung und wieder Urteile, die abgemildert oder aufgehoben wurden und es war für uns jede Menge mehr zu diskutieren, Stefan, aber eben von einem wirklich aus Rapid-Sicht schönen Moment doch sehr viel negative Begleiterscheinung, Patrick, so war es damals. Wie hast du das miterlebt, beziehungsweise kannst du dich daran erinnern?
Naja, bei mir war es deswegen auch interessant, weil ich bin 3 Tage vorher noch im Spital gelegen. Also ich habe alles versucht, damit ich dabei sein kann. Im Vorhinein war die Stimmung so, aufgrund der Ausfälle, die Austria gehabt hat, dass es eigentlich klappen muss, ohne jetzt überheblich zu klingen, weil wenn es diesmal nicht klappt, dann,
wann dann?
Klappt es wahrscheinlich nie, ja. Und nach der ersten Halbzeit haben wir uns teilweise sehr erstaunt angeschaut, weil wir hätten mit viel gerechnet und auch mit einem knappen Spiel, aber dass wir nach 30 Minuten eigentlich die Partie erledigen, hätte ich auch nicht gedacht. Zweite Halbzeit hatten wir alle Angst, weil wir einfach Rapid kennen, dass das noch schief geht. Und die Chancen dazu waren durchaus da, aber im Endeffekt haben wir das sehr gut über die Zeit gebracht. Was danach vorgefallen ist, ja, von Funktionären und Spielern ist natürlich ein No-Go, aber ich sag mal, fantechnisch kommt das seit 10, 15 Jahren vor und deswegen ist die Frage, warum das gerade jetzt ein Thema geworden ist, sage ich mal.
Bleiben wir noch ganz kurz beim Spiel, Michi. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich war ja damals auch live im Stadion und schon nach dem 2-0 habe ich mir gedacht, das wird heute eine schwere Packung und hätte auch mit einer wirklich deutlicheren Niederlage, obwohl 3:0 ja schon sehr deutlich ist, aber ich habe mit einer noch deutlicheren Niederlage nach der ersten halben Stunde gerechnet.
Ja, in der Halbzeit habe ich auch mit meiner Begleitung geredet und wir haben auch sowas Angst gehabt vor dem 6-0 haben wir schon gesprochen und so unterirdisch, wie wir in der ersten Hälfte gespielt haben, war echt grauslich. Wir haben zwar in der zweiten Halbzeit wesentlich besser gespielt als in der ersten, haben auch wirklich Chancen gehabt, aber wir hatten nie Chancen, das Spiel wirklich zu drehen. Also da hätte Rapid, also nach der Halbzeit war schon klar, Rapid gewinnt das Spiel.
Rapid hat doch sehr gut. Ich bin schon wieder unhöflich.
Es war eigentlich nur die Frage der Höhe, wie viel wir verlieren, aber dass wir verlieren, das war dann schon klar, leider.
Ja, wobei ich sagen muss, dass die zweite Halbzeit dominant von der Austria war, wobei man halt auch sagen muss, dass sich Rapid zurückziehen konnte und sich quasi auf das Ergebnis verwaltet hat. Und das war ihr gutes Recht. Und hat es dann damit der Austria noch schwerer gemacht, weil dann eben ein kompakt tiefstehender Gegner zu bespielen waren. Und das ist ja vor allem in der letzten Saison nicht die Stärke der Austria gewesen.
Stimmt.
Danke.
Ja, aus Rapid-Sicht hat man sich vielleicht natürlich irgendwie nicht nur dann diesen Sieg erhofft, der, wie ihr alles sagt, irgendwie zur Halbzeit ja fast schon eingetütet war, sondern halt wirklich, wir können uns alle erinnern, dass es halt eben damals auch durch andere Vorkommnisse geschmälert, verschandelt, wie auch immer, hat er mit dem Spiel jetzt selbst nichts zu tun gehabt, wo wir damals den Favoriten 6-1 verloren haben, halt auch etwas Ähnliches Historisches möglich wäre. Und dann wünscht, sagst du natürlich, wenn du eigentlich mal so gut drauf bist und den Gegner so im Griff hast, dass man den dann halt gern mal auch 4-5-6 ein hätte einschenken können. Oder und da war halt irgendwie jetzt nicht die Enttäuschung da, aber denk mal, war diesbezüglich vielleicht eine verpasste Möglichkeit, um zu sagen, dem Erzrivalen auch halt vom Ergebnis her noch deutlich etwas mitgeben zu können.
Ich glaube aber schon, dass das auch ein bisschen Enttäuschung war. Also ich als Austrianer, wenn das jetzt vice versa gewesen wäre, wäre ich auch enttäuscht, dass die das nicht gescheit zu Ende gespielt haben, weil gerade an Tagen wie diesen ist ein Verein dann einfach verletzbar. Und es hat ja in der Historie schon mehrere Derbys gegeben, die relativ deutlich ausgefallen sind.
Ja, aber summa summarum war es, glaube ich, war man einfach froh, endlich diesen erhofften, lang ersehnten Sieg, Heimsieg einzufahren. Und da war das jetzt dann wirklich dann das, gleich nach dem Spiel noch eine Randnotiz, alles andere, was eben dann gekommen ist, halt noch viel größer. Oder Patrick, wie hast du das gesehen? Oder bist du lang gefressen gewesen? Nee, gar nicht, oder? Gleich jetzt sofort nach Abpfiff.
Nein, das nicht. Das hat nur die zweite Halbzeit irgendwie, war auch im Block eine sehr komische Stimmung, finde ich, weil man hat das Gefühl gehabt, wir wollen nicht mehr wirklich aufs vierte, fünfte Tor gehen. Und das war dann ein bisschen eigenartig nach Schlusspfiff, weil einerseits hat man sich natürlich gefreut, dass wir es endlich geschafft haben, aber andererseits war auch so irgendwie das Feeling so, dass man sagt, naja, warum spielt man so eine zweite Halbzeit, wenn man in der ersten Halbzeit praktisch den Gegner überrollt?
Hm. So. War vielleicht schon so ein bisschen Vorbote für viele zweite Halbzeiten diese Saison. Ja.
Vielleicht eine Taktikvorgabe von Klaus, wer weiß. Das zweite Derby war ja dann auch ein Rapid-Sieg, der ja noch ein bisschen jünger ist, nämlich der stammt aus dieser Saison. Das war ein 2-1, ebenfalls wieder im Weststadion. Das, was aber gleich geblieben ist, dass man, wo ihr mir ja wirklich ein bisschen leid tut, zwei Derby-Siege in einem Jahr, die Austria hat überhaupt keinen Derby-Sieg und trotzdem konnte man sich nicht so hundertprozentig befreit freuen, weil immer wieder dann Vorkommnisse nach dem Spiel waren, die eigentlich das Spiel alle in den Schatten gestellt haben. Wie habt ihr das gesehen?
Ja, Patrick, fang mal an.
Ihr seid zu höflich wieder.
Ich muss ehrlich sagen, das war meiner Meinung nach sogar fast mit die schlechteste Leistung von uns im Derby, weil ich fand es eigentlich nicht gut. Natürlich hat es die Austria gut gemacht, überhaupt keine Frage, aber ich fand, dieses Spiel war eigentlich so ein bisschen die Einleitung einer Phase, wo man sagt, naja, wir haben nicht mehr so die spielerische Leichtigkeit, die wir im Sommer gehabt haben. Dass wir es trotzdem gewinnen, war eigentlich dann ein bisschen überraschend, aber verdient war es allemal, weil wir trotzdem die besseren Chancen gehabt haben. Aber ich fand dieses Derby ehrlich gesagt sehr eigenartig, weil ich der Meinung war, dass es vorher war die Favoritenrolle eher bei uns und danach, also während dem Match, hat man das Gefühl gehabt, es ist eher so eine unentschiedene Partie, obwohl unsere Mannschaft leicht besser war. Das war irgendwie eigenartig, das Spiel, weil das so ein Derby habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Aus meiner Sicht.
Ja. Also es war eben der 22. September 24 jetzt. Im September war es so, dass trotz eben dem gesagt, der September gestartet hat, eigentlich mit einem anderen Highlight, eben, dass man auch Salzburg daheim 3-2 schlagen konnte. Und so wie du es, glaube ich, richtig gesagt hast, war, glaube ich, vielleicht so in der Woche vor dem Derby, waren am 14.09. war dann das Match in Wolfsburg, wo man eigentlich die eine Halbzeit das komplett im Griff hatte und dann eben nur mit einem 1-1 am Ende heimgefahren ist und dann vor dem Derby nicht so recht wusste, okay, wie ist man jetzt dran? Ich sehe es ähnlich, dass es doch wesentlich ausgeglichener war wie das Heimderby davor, dass trotz allem, denke ich mal, kein unverdienter Heimsieg war und dass man den September dann schlussendlich mit 3 Siegen und 2 Unentschieden abgeschlossen hat, klingt eigentlich positiver wie so manche Leistung oder souveräner zumindest wie so manche Leistung in dem Zeitraum war.
Ich kann mich an das Spiel ehrlicherweise jetzt nicht mehr so gut erinnern. Also Ich kann mich jetzt nicht gar nicht erinnern, dass der Rapid so schlecht gespielt hat und der Austria so gut gespielt hat. Mich hat es überrascht. Und das kann ich mich noch erinnern, dass das Spiel relativ offen begonnen hat. Und für mich war Rapid schon eigentlich Favorit, vor allem auch mit dem Meisterschaftsverlauf. Und die Austria ist ja in der Zeit auch mitten in einer Krise gestanden, weil ja da das Aus gegen Tempere davor war. Die Blaues Linz-Niederlage, man hat da eigentlich noch nicht hundertprozentig in die Spur gefunden gehabt in der Saison. Und ja, deswegen hat mich die erneute Derby-Niederlage nicht wirklich überrascht.
Ja, meiner Meinung nach war das eigentlich eine unserer besten Leistungen zur jungen Saison gegen Rapid. Leider hat es aber nicht gereicht, weil halt Rapid noch den Hype gehabt hat vom Sommer her. Deswegen war ja Rapid auch Favorit. Meiner Meinung nach haben wir uns aber ab der Runde haben wir uns irgendwie gefestigt und besser das System vom Helm anscheinend verstanden, weil danach ist eigentlich schön bergauf gegangen mit mehreren Siegen in Folge. Davor hast du recht gehabt, da haben wir gegen Hartberg nur unentschieden gespielt, haben gegen WRC knapp gewonnen. Also davor ist irgendwie nicht gelaufen, aber nach Rapid-Match haben wir wirklich in die Spur gefunden, wo ich dann sagen muss, ja, man sieht endlich einen Aufwärtstrend.
Ja, wobei man halt auch sagen muss, dass dann nach dem Derby noch ein 2-2 gegen Sturm gekommen ist, wo ja Sturm zwei Ausschlüsse hatte und wir dann ein 2-0 aufgeholt haben. Und dann kam noch eine 2-0-Niederlage gegen Red Bull Salzburg. Und dann erst gegen den GAK ist unser Siegeszug dann gestartet, über den wir dann später noch sprechen werden. Also es war ja dann nach dem Derby auch nicht alles eitel Wonne. Aber es stimmt, das hast du recht. Es, wo du sagst, ich war auch positiv überrascht, dass wir so gut im Derby gespielt haben und quasi ein ebenbürtiger Gegner für Rapid waren zu dem Zeitpunkt der Saison. Man kann sich ja noch erinnern an Dragovic, der ja da beim Hardback-Spiel gesagt hat, er glaubt, er spielt gegen Manchester City, gegen Stürmer von Manchester City, so wie Hardback gespielt hat. Und das hat ja dann für mich innerlich hat das ja bewirkt, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, die Spieler sind bei der Austria überfordert, das System fehlt, die wissen nicht wohin. So hat das für mich irgendwie gewirkt, diese Aussage. Deswegen war ich dann doch positiv überrascht, dass man da gegen Rapid dann eigentlich so brav gespielt hat.
Ja gut, ich denke mal, thematisch passt dann gleich mit dazu, nachdem wir thematisch vorgehen und nicht wirklich chronologisch, als du es zusammengefasst unter dem Titel, wie man nicht in eine Saison startet, Stefan, eben mit dem Quali-Aus gegen Tampere im Elfmeterschießen, was natürlich dann halt so in der Konstellation schon bitter war, zumal mit Fitz dann auch noch einer der letzten Elfmeter vergeben hat, der eigentlich prinzipiell relativ sicher ist vom Punkt. Dann Auftaktpleite bei Blau-Weiß Linz im September, insgesamt dann eben nur zwei Unentschieden und zwei Niederlagen und eben einer davon von dem Derby. Ja, wie groß waren da jetzt dann eure Zweifel, so um dann mit dir anzufangen, vielleicht Michi?
Inwiefern, dass wir jetzt das Derby verlieren, oder wie?
Nee, Zweifel an der Qualität, wirklich an Trainer, Qualität. Kader war ja irgendwie schon zu Beginn, habe ich schon großflächig in der Stammtischgruppe wahrgenommen.
Ja, ne, da muss ich aber wieder zurück gehen zum Tampere-Spiel nach dem ersten Spiel, wo wir verloren haben, wo dann ein Helm gesagt hat, die Doppelbelastung ist zu viel und die Spieler sind müde, und das gleich nach der ersten Runde zu sagen, war für viele schon ein No-Go. Anscheinend hat er nachher zurückgerudert und hat gesagt, er ist nur falsch verstanden worden. Aber sowas kannst du nach der ersten Runde nicht sagen. Ich meine, wie er es nachher gemeint hat, hat er öfters dann versucht, wiederzugeben. Aber ab da, glaube ich, hat er bei vielen Fans, bei mir muss ich sagen auch, einen sehr negativen Eindruck gemacht, gleich beim ersten Pflichtspiel. Danach muss ich sagen, wie ich nachher sein System gesehen habe, wo er nachher wieder so zurückrudert hat, nicht wieder so übertrieben hat, wegen Müdigkeit und so weiter, muss ich sagen, war ich dann doch positiv überrascht, dass in Helm sein System doch so greift. Mit den Neuerwerbungen konnte ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen, weil viele habe ich nicht kannt. Zum Beispiel ein Perry hast du vorher nicht kannt, der was sich ja jetzt super in die Startelf gespielt hat. Den habe ich immer nur bei den Testspielen gesehen, wo er auch immer bemüht war. Zum Beispiel ein Cristiano, der was sich auch immer bemüht war, der was aber jetzt schon länger weg ist, ist nie zum Einsatz gekommen, was ich auch ehrlich gesagt nicht verstehe. Die anderen Neuerwerbungen, Prelet, Malone und so weiter, wissen wir eh, haben ein bisschen gebraucht, schießen aber auch ihre Tore, wenn wir es brauchen. Also im Grunde bin ich eigentlich mit allen schön, was wir so neu geholt haben, jetzt zurzeit sehr zufrieden.
Ich muss sagen, zu der Beginn der Saison war ziemlich durchwachsen. Wie gesagt, das Aus gegen die Finnen, das stört mich an unserer Gesellschaft. Und das ist jetzt da vielleicht eine Themenverfehlung, aber ein bisschen Gesellschaftskritik, wenn man gegen Finnen ausscheidet, wie man da die Finnen runtermacht und dadurch dann auch gleich die Austria runtermacht. Ich glaube, wir sehen jetzt da in der Conference League, dass da schon auch viele Mannschaften aus Ligen, die man nicht auf dem Schirm hat, mitspielen, die da auch ihre Leistung bringen und auch punkten, was man vielleicht vorher nicht so vermutet hat. Also auch im Thema Fußball ist der Kontinent schon zusammengerückt und wie man spielt, Spielsysteme, kompaktes Spiel, Pressing, das wird nicht nur in den großen fünf Ligen gespielt, sondern das wird eben nicht nur bei Salzburg gespielt und teilweise jetzt auch bei Rapid und der Austria, sondern das können auch schon andere Ligen. Das stört mich grundsätzlich, aber jetzt zur Austria zu kommen. Ein Trainer Helm wurde installiert, hatte für mich jetzt da auch marketingtechnisch, nachdem man sich mit, wie heißt der blaue Linz-Trainer? Ich habe es vergessen.
Scheiblehner
nicht einigen konnte oder einen Korb kassiert hat, hat man jetzt auf Stefan Helm zurückgegriffen. Das hat dann schon einmal ein bisschen einen fahlen Beigeschmack gehabt, weil man dann schon als Fan irgendwie das Gefühl gehabt hat, okay, das ist die einfachste Lösung, die billigste Lösung. Und nach den ersten Spielen verliert man eben gegen Tampere, hat die Europacup-Chance, die man sich da so hart erarbeitet gehabt hat im letzten Drittel der letzten Saison, dann gleich wieder leichtfertig vergeben, dann eine Auftaktniederlage gegen Blau-Weiß Linz und dann habe ich mir gedacht, das wird eine Saison. Also das war wirklich Endzeitstimmung bei mir. Rapid gerade im Hype, ich diskutiere mit dem Markus darüber, ob Rapid jetzt Meister wird oder nicht und wir verlieren da ein Spiel nach dem anderen, beziehungsweise dann auch noch die Derby-Niederlage, die Niederlage gegen Salzburg. Also es war irgendwie auch das Öd-Spiel, das Cup-Spiel, das haben wir 2-3 gewonnen. Da hat dann, glaube ich, zum Schluss noch ein Elfmeter-Tor entschieden, dass wir da weiterkommen und nicht in der Verlängerung mussten. Das war auch alles so irgendwie so lala und alles mehr Krampf. Wenn man mir zu dem Zeitpunkt gesagt hat, wo die Austria heute in der Tabelle steht, dann hätte ich ihn wirklich für verrückt erklärt. Und es war wirklich keine Freude am Anfang der Saison diesen Podcast aufzunehmen, wo Rapid diesen Höhenflug hatte und die Austria da irgendwie herumgedümpelt ist und aus dem Loch nicht raus kam. Dann kommt natürlich auch dazu die finanzielle Geschichte bei der Austria, diese Störgeräusche, dieser Machtkampf, dieser Jürgen Werner gegen Kolowitzer, wenn das denn überhaupt stimmt, diese Schreiduelle in den VIP-Clubs, das ist alles, was uns da ein bisschen auch immer wieder blockiert und auch immer wieder und auch immer wieder die Freude da so nimmt. Oder wir könnten ja noch mehr Freude haben. Das ist alles so ein bisschen mit Wehmut. Nein, nicht mit Wehmut, das ist jetzt der falsche Begriff. Das ist alles, ja, ist nicht notwendig, das sollte ich sagen.
Ja, um's gleich mal einstreuen zu können, auch mit diesen Finnen, da hat ja auch, der Patrick wird sich wahrscheinlich erinnern, auch Rapid mal schlechte Erfahrungen gemacht. Ich sag nur Helsinki im Happelstadion, da hätte damals, glaube ich, auch keiner damit gerechnet, dass man da out of the blue ausscheidet gegen die. Und Stefan, wir dürfen gleich erwähnen, das war zum Beispiel auch ein Thema, wo wir jetzt in unserem nächsten Special mit Mario Sonnleitner darüber gesprochen haben. Kommt dann am Freitag raus, das heißt in eurem Kalender bitte schon anstreichen, dass es da mit dem Sonny dann rund gehen wird. Aber auf der anderen Seite, wenn man sieht, von wegen, aber auch wie mit den vielen Spielen und allem drum und dran Rapid die Saison dann oder die vielen Spiele einfach mitgenommen haben, muss man einfach so sagen, ohne zu sagen, oh, ist das so schlimm? Nein, man hat sich das erarbeitet und will es natürlich auch auskosten und international hat man performt, aber es hat eben Auswirkungen gehabt auf die nationalen Bewerber. Was vielleicht, so wie die Austria jetzt derzeit dasteht, dann irgendwo halt auch ein bisschen was jetzt im Endeffekt was Positives, dass man so früh da die Segel hat streichen müssen? Oder glaubt ihr, man hätte jetzt in der Liga trotz allem so eine Performance hinlegen können, auch wenn man jetzt noch weiter und vielleicht sogar in eine Gruppenphase gekommen wäre?
Stefan?
Ich glaube schon, ich sage da noch nachher auch noch was dazu. Oder sage ich das jetzt schon? Ich habe jetzt den Themenplan da jetzt nicht von mir. Wie man nicht in eine Saison startet, genau. Also ich habe ja dann auch auf Sendung gesagt, wir hören das dann nachher noch in einem Snippet, dass das auch sein kann, dass das ein Masterplan von Stefan Helm war.
Ja, das sagt der Michi. Darf der Michi dir gerne noch was sagen zu meiner Frage und dann kannst du das Snippet rausjagen.
Ja, ich glaube schon, dass besser war, dass wir so früh rausgeflogen sind, weil unsere Kaderbreite oder Kaderstärke nicht so was hergibt, dass wir jetzt wirklich die drei Bewerbe so durchspielen hätten können. Weil wenn wir auch mehr rotieren hätten müssen, würden wir wahrscheinlich jetzt nicht dastehen, wo wir stehen.
Okay, und dann bleiben wir gleich beim Thema Austria und gehen dann weiter ans Ende des Jahres 24, wo ja da der Vize-Winterkönig oder wie man das auch immer nennen will, dann ins Trockene gebracht wurde. Seit Oktober 2024 hat die Austria eine weiße Weste, das heißt nur Sieger eingefahren. Helm sitzt, glaube ich, so fest im Sattel wie kein anderer Bundesliga-Trainer. Und es wurde meiner Meinung nach endlich einmal wieder nach Jahren eine erste Elf gefunden. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das damals eingeschätzt habe. Folge in der Bundesliga einzufahren. Und zwar von Anfang an in dieser Saison. Und man hat dann natürlich nicht nur mit den Schiedsrichtern gehadert, oder auch ich habe nicht nur mit den Schiedsrichtern gehadert, sondern eben auch mit den Ergebnissen. Und das hat man jetzt geschafft, diese Ergebniskrise wegzumachen durch viel Engagement und durch viel Einsatz, da eben jetzt den siebten Sieg in Folge in der Bundesliga einzufahren, insgesamt bewerbsübergreifend den achten Sieg. Und da schaut dann halt auch einmal der Platz 2 raus, hätte vor der Saison niemand gedacht. Der Markus und ich, wir wissen aus Insiderkreisen, dass Stefan Helm schon kurz vor der Ablöse stand, nach dem GRK-Match oder vor dem GRK-Match eigentlich. Und dass sich das Blatt alles, dass sich das Blatt jetzt so wendet, dass das hätte niemand gedacht.
Genau, ja. Michi, hättest du es verstehen können, wenn bei einem fehlgeschlagenen Sieg zu Hause gegen GRK dann entschieden worden wäre, okay, Helm muss weg?
Ja, weil bis zum GRK-Spiel haben wir eigentlich sehr, sehr durchwachsene Leistungen gehabt, wo das Spiel öfters nicht mal zum Anschauen war, dass wir zum Beispiel Auswärtsalltag war schrecklich öd, was eh auch schon der Stefan gesagt hat. Also du hast auch keine Entwicklung gesehen unter dem Helm. Also ich hätte es vollkommen verstanden, wenn er da dann geheißen hätte, ja bitte pack die Koffer und geh. Wir brauchen wen anderen.
Okay, an euch alle drei jetzt. Wer ist der Meinung, dass die Austria im Herbst überperformt hat?
Naja, eigentlich muss ich jetzt Rapidler sagen, ja, aber.
Danke, Patrick. Der Patrick hat sich da jetzt schon, es geht sich schon seit 5 Minuten über die Austria, sah, dass sich schon die Decke gemütlich gemacht und legt sich hin, es interessiert ihn einfach nicht mehr. Bin froh, dass er das noch zuhört.
So schlimm ist es nicht. Also. Aber ich denke halt, es war gerade, ich habe ja gewisse Spiele auch gesehen, das verleugne ich ja nicht. Gerade gegen GRK war halt das 2:1, muss man sagen, naja, das hat sich der GRK selbst geschossen. Also das sind so ja, Sachen, man hat ja am Anfang durchaus ein bisschen Glück gehabt. Und dass man in gewissen Spielen über die erste Hälfte drüber gekommen ist, ohne ein Gegentor zu bekommen, war auch geschuldet dessen, dass die anderen einfach nicht gut genug waren, das auszunutzen. Dass man dann in der zweiten verdient gewonnen hat in den meisten Spielen, das steht außer Frage, weil man sich einfach gesteigert hat. Aber das war dann halt im Endeffekt umgekehrt wie bei uns. Bei uns, wir haben immer relativ starke erste Hälften und dafür relativ schlechte zweite gespielt.
Ja, ich muss sagen, ich gebe Patrick da vollkommen recht, dass wir manchmal die erste Hälfte ohne Gegentor kassiert haben. Stimmt, und dass wir dann in der zweiten meistens... Ich war immer beruhigt, wenn es zur Pause 0-0 gestanden ist, weil ich habe genau gewusst, die Austria performt in der zweiten Halbzeit viel, viel besser. Ein Tor haben wir fast immer gemacht in der zweiten Halbzeit. Also habe ich da meistens nie Sorgen gehabt. Und ja, so ist dann eigentlich auch gekommen. Das einzige grausame Spiel, wo erste und zweite Halbzeit nicht passt hat, das war gegen WRC auswärts. Das war wirklich eine grauenhafte Partie in erster und zweiter Halbzeit. Wie wir das gewonnen haben, weiß ich bis heute nicht, aber ich nehme die drei Punkte gerne mit.
WRC war halt so ein Spiel, was du gewinnst, wenn du einen Lauf hast. Weil ganz ehrlich, dass der WRC da kein Tor schießt, ist eigentlich unglaublich.
Genau, also das sehe ich auch so. Das WRC war ein unverdienter Sieg, aber wenn man so einen Lauf hat, dann hat man auch solche. Das sieht man ja immer wieder im Fußball. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft überperformt, und zwar aus dem Grund, dass wir im Sommer ein paar Abgänge hatten, Neuzugänge hatten, die in die Mannschaft integriert werden mussten. Und die Vorbereitungszeit heutzutage ist einfach sehr kurz, weil man dann gleich eben Europacup-Quali spielt und dann geht auch schon wieder die Meisterschaft los. Und ich glaube einfach, dass es bis Mitte September gebraucht hat, dass sich die Mannschaft findet. Und die Früchte der Arbeit, des Teambuildings, des Systems, und ich muss auch sagen, ich verstehe es auch den Stefan Helm schon mehr, und ich habe das erst mit meinem Schwiegervater gesprochen, der gesagt hat, du hast ja am Anfang der Saison schon von Abstieg gesprochen und jetzt seid ihr Zweiter. Und ich gesagt, ja, da hast recht, ich war wirklich, wirklich sehr negativ eingestellt und hätte das nie gedacht und musste auch mich entschuldigen beim Stefan Helm oder meinen Hut zollen, dass er immer daran geglaubt hat und sich nicht abbringen hat lassen, weil das ist ja auch schwierig. Wenn du dann nicht so performst, von den Medien so befeuert wirst, wahrscheinlich auch in einem unruhigen Verein arbeitest und dort auch immer wieder kritisiert wirst, nicht den Rückhalt genießt, den du dir vielleicht wünschen würdest, dass du dann vielleicht noch mehr versuchst, Sachen umzubauen und Sachen auszuprobieren, Sicherheitsvarianten verwendest. Das ist alles irgendwie nicht passiert. Er ist seinen Weg weitergegangen und deswegen glaube ich, dass die Mannschaft das gerade so performt, wie sie performt, und nicht überperformt. Und ein Gamechanger war natürlich, und ich weiß nicht, Michi, ob du mir da recht gibst, wenn wir den Dragovic nicht hätten, dann würden wir nicht auf Platz 2 stehen. Also der hat die Abwehr wirklich top stabilisiert. Das war der Königstransfer, und das Christkind hat mir aus diesem Grund auch ein Dragovic-Trikot gebracht.
Ja, also der Dragovic hat sicher einiges dazu beizutragen, weil wenn es dann unsere Abwehr letztes Jahr denkst, war das ja eher ein Kraus und eher ein Haufen, der was nur hinten herumgelaufen ist. Warum? Das Einzige, was ich mich beim Dragovic-Transfer frage, warum er nicht schon von Anfang an dabei war, weil zum Beispiel, ich glaube, er ist erst beim Hardback-Match oder beim WRC.
Beim WRC-Spiel.
Beim WRC-Spiel zum ersten Mal kommen. Ja, warum war er nicht schon Runde 1 dabei? Warum war er nicht schon bei der Conference League dabei? Beim Cup schon dabei?
Ja, das haben sie sich nicht geeinigt. Das war ein Machtspielchen, glaube ich. Das
wissen wir alle nicht. Vielleicht hätten wir da mit Dragovic dann auch besser abgeschnitten. Ne?
Ja, kann eh sein. Wird wahrscheinlich auch so sein. Aber Markus und Patrick, wie geht es euch dabei, wenn ihr jetzt hört, dass die Austria das letzte Spiel am 28.09.24 verloren hat und seitdem eigentlich durchwegs nur noch Siege gefeiert hat? Ja, ärgert euch das oder
nein, ärgert mich, weil ich muss ehrlich sagen, es kommt immer wieder vor, dass in der Meisterschaft eine Mannschaft einen Lauf hat. Die einzigen, die wirklich stabil sind, ist Sturm. Schon seit zwei, drei Jahren. Aber sonst kommt es immer wieder vor, dass sich da eine Mannschaft vorne reinschummelt, die man jetzt am Anfang nicht am Zettel hatte, sage ich mal. Und Ja, ärgern tut es mich nicht, weil man braucht sich ja nur anschauen, wie das Frühjahr losgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr alle drei Spiele gewinnen werdet. Deswegen tut es mich nicht ärgern.
Ja, also auf Dauer ist es bei mir auch nicht so, dass es sich ärgert. Natürlich, du schaust irgendwie die Ergebnisse oder gehst einen Ticker mit und denkst, nein, da haben die schon wieder gewonnen, das gibt es da gar nicht. Das muss doch irgendwann mal aus sein, die Geschichte. Da für den Moment dann schon mal, aber so auf Dauer nicht. So wie es richtig ist, auch wir beschäftigen uns natürlich auch intensiv mit dem jeweiligen Kontrahenten, um uns gegenseitig die Fragen stellen zu können, um uns gegenseitig, wo es möglich ist, das Hackel ein bisschen ins Kreuz hauen zu können, Stefan. Das ist ja im Sinn der Sache. Und ja, dann natürlich wäre es ein bisschen mehr, wenn man ein bisschen schöner, natürlich je nachdem man ein bisschen mehr sticheln könnte, was halt in diese Richtung nicht da ist. Aber wir wissen auch alle, egal wer jetzt den Lauf hat, der wird nicht ewig dauern. Euer Auftaktprogramm ist schwer, aber es ist natürlich, Patrick, auch, wenn sie jetzt dann doch wieder erwarten, alle drei gewinnen würden, dann müssen wir halt schon irgendwie langsam Angst
damit,
bekommen.
Ich will damit nur sagen, dass sie jetzt eigentlich dann den Beweis antreten müssen, ob sie wirklich ein ernsthafter Kandidat für den Titel sind oder nicht. Das müssen wir genauso noch antreten, weil wir haben die guten Gegner zwar geschlagen, aber dafür gegen die Gegner, wo du punkten musst, haben wir keine Punkte geholt.
Ja, auf jeden Fall um das, weil ich es mir jetzt parallel noch kurz rausgesucht habe, während jemand noch weitergeredet hat. Also ich kann beides euch zuhören und das noch raussuchen, habe ich, hier, wir haben es ja schon mal präsentiert gehabt, erste, zweite Halbzeit-Tabelle, also in der Tabelle der zweiten Halbzeit, die Austria auf Platz 1, 33 Punkte vor Sturm, 31 Rapid da mit der zweiten Halbzeit nur auf Platz 5 mit 22, also jetzt auch nicht so unterirdisch, wie man es vielleicht von manchen Aussagen von uns hier und da erwarten würde. Ja, aber trotzdem, Gegensatz zur ersten Halbzeit halt oftmals ein gewisser Abfall schon zu erkennen.
Ja, die Austria spielt die ersten drei Runden im neuen Jahr der Vollständigkeit halber gegen Sturm, Rapid und Salzburg. Deswegen da jetzt die Wortmeldung von Patrick und von Markus. Die Rapid hat das Programm WAC, Austria und LASK in den ersten drei Runden.
Ist auch nicht viel einfacher, weil mit unserer Auswärtsbilanz und der Kübauer ist immer motiviert gegen uns, deswegen.
Genau, also ich glaube, es gibt auch keine wirklich einfachen Spiele in der Bundesliga mehr. Ja, jetzt ist die Austria eben Vize-Winterkönig geworden im neuen Jahr und Rapid hat ja auch das Jahr furios begonnen, kann man sagen, mit Siegen am laufenden Band, außer die zweite Runde, das Unentschieden gegen Klagenfurt hat da ein bisschen die Statistik oder den Lauf ein bisschen gestört, aber nichtsdestotrotz hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Siege feiern können in den ersten 8 Spielen. Und das ist dann schon natürlich eine Ansage. Und vor allem hat er zu der Zeit, wie wir schon gesagt haben, die Austria da nicht so gut performt. Und das ist dann schon eine Ansage, die den Markus zu folgender Aussage gedrängt hat.
Ich will auch den Blick auf die Realität mit einblenden und nicht verlieren. Und da ist es eben, ja, so wie du im Vorgespräch auch gesagt hast, es gibt erst drei Runden oder jetzt gesagt, es sind erst drei Runden. Man wird mit Sicherheit jetzt auch, wo schon fix ist, ja, Gruppenphase ist gebongt, dass eine dauerhafte Mehrfachbelastung ist. Da ist, dann mit Sicherheit entweder da oder dort federn lassen müssen und es wird nicht ewig so weiterrennen, dass man ungeschlagen ist und bleibt.
Ja, wird wahrscheinlich alles so sein und ich finde es auch schön, dass ihr träumt und ich finde es auch ein bisschen lustig, dass ihr träumt, weil nach drei Runden kann ich natürlich schon sehr viel sagen und da ist dann natürlich schon alles relativ fix, wenn man so die Experten und die grünaffinen Experten liest und hört. Ja, das ist so ein bisschen No-Go-Feeling da jetzt auch beim Jahresrückblick.
Ja, du, es ist, glaube ich, kommt uns zugute, dass wir da immer wieder auch zurückblicken können, was wir da für Senf von uns gegeben haben, in guter oder in schlechter Hinsicht. Aber du weißt, du hast mir ja schon versucht, in eine gewisse Ecke zu drängen auch. Es ist dir dann teilweise gelungen, wobei ich ja immer die gewisse Konstanz eingefordert habe und das nach wie vor tue. Jetzt kann man natürlich schon eher irgendwelche Ambitionen haben und hegen eurerseits, wenn man halt jetzt im Moment so dasteht. Auch wenn jetzt, wie hat, glaube ich, Uli Hoeneß mal gesagt, die Meisterschaft ist noch nie irgendwie im Winter oder im Herbst vergeben worden, sondern halt dann erst im Mai oder je nachdem, wie die Saisonverläufe sind, im Juni. Und so wird es dann auch heuer sein. Und nachdem du ja gern weißt, ich korrigiere dich gerne und wir jetzt ja von Jahren und der Saison und so weiter reden. Also es war Anfang der Saison, dass Rapid diesen Höhenflug hatte, nicht Anfang des Jahres. Und da ist man wirklich...
Das erste Mal ausgebessert, 2025. Erstmal versprochen und ausgebessert, alles in einer Folge.
Selbst versprochen habe ich mir schon zwei Sachen notiert, jetzt aber nicht nur von dir. Und wenn ich mir jetzt, wenn ich mir unseren Nachblick so beide unser Gestammel anhöre, da hätten wir theoretisch, wenn wir wollen würden und sagen wir nicht nur die Zeit, die wir eh aufwenden und vorbereiten, sondern im Nachgang nochmal 2-3 Stunden mehr, könnte man, glaube ich, einige Äs und Soos und Füllwörter von uns rausschneiden. Es war eben damals so, dass man da einen tollen Lauf hingelegt hat und ich glaube, mir war damals schon irgendwo klar, es wird nicht ewig so sein, so wie ich es jetzt auch bei der Austria gesagt habe, dass man das Ganze durchziehen kann. Summa summarum bin ich aber, muss ich sagen, jetzt gerade auch mit dem Abschluss, glaube ich, war extrem wichtig gegen Kopenhagen, so das Jahr zu beenden mit diesem 13-0, das Achtelfinale da fix zu haben. Weil, glaube ich, das jetzt den gesamten Herbst dann bestätigt und irgendwo aufgewertet hat. Und wenn das jetzt irgendwie mit dem Verpassen anfangs in die Binsen gegangen wäre, hätte man sich, glaube ich, durch das, dass die letzten Leistungen einfach nicht so waren, schon irgendwie mit gewissen Zweifeln beziehungsweise einiger Negativität in die Winterpause verabschiedet. Und ich glaube, von daher war der wirklich extremst wichtig, auch mit dem, was gerade vorher mit Burgi passiert war. Oder wie siehst du das, Patrick?
Ja, ich glaube, Kopenhagen war extrem wichtig, weil sonst, bei uns geht es ja leider schnell, wäre sicher wieder Unruhe reingekommen, von außen zumindest.
Entschuldigung, das ist bei beiden Wiener Clubs so. Geht bei beiden Wiener Clubs immer sehr schnell. Wenn man einmal verliert, steigt man ab. Wenn man einmal gewinnt, ist man Meister.
Ja. Zum Sommer würde ich noch sagen, dieser Hype ist eigentlich eher durch die Medien entstanden und nicht durch uns, weil wir sind die letzten Jahre immer die ersten 2-3 Runden gut gestartet und dann eher abgesagt, sage ich mal. Für uns war, also für mich persönlich war wichtig, dass wir im Europacup die Chance haben auf eine Gruppenphase, dass wir so durchspazieren unter Anführungszeichen bis auf Prager hätte ich natürlich nicht erwartet. In der Liga haben wir teilweise leider Spiele gehabt, wo wir leichtfertig Punkte hergeschenkt haben. Da definitiv WRC zu nennen, auch Blau-Weiß. Obwohl ich sagen muss, Blau-Weiß, dieses Spiel zwischen Prager war irgendwie klar, dass da schwierig werden würde, auch von der Einstellung her wahrscheinlich. Das Heimspiel gegen Blau-Weiß war leider gar nicht gut. Und sonst würde ich sagen, man kann zufrieden sein. Wir haben die letzten Jahre viel mehr Scheiße unter Anführungszeichen erlebt. Deswegen war der Herbst ziemlich in Ordnung. Jetzt wird man halt sehen, wie man im Frühjahr mit Achtelfinale und der Liga-Konstellation umgeht.
Hast du da irgendwie für dich ein spezielles Highlight gehabt, gerade nachdem du ja ein nahezu alles Fahrer bist, gerade auch auswärts, wo du gesagt hast, das war jetzt wirklich großartig, beziehungsweise das heißt vielleicht, das Spiel war jetzt gar nicht so großartig, aber rundherum ein großartiges Erlebnis?
Meisterschaftsbezogen jetzt, oder?
Nö, allgemein jetzt 2024.
Okay. Ich muss sagen, die Spiele waren eigentlich auswärts. Das Spiel, was mich am meisten überrascht hat, vom Spiel her, war Başakşehir definitiv. Weil ich ehrlich gesagt davor gesagt habe, wenn wir gegen die einen Punkt holen, bin ich zufrieden, weil ich gewusst habe, dass die eine gute Mannschaft haben. Aber dass wir dann vom Spiel her so dominant auftreten, hätte ich mir nicht erwartet. Bei den anderen Gegnern muss man ehrlicherweise auch sagen, dass gewisse Gegner dabei waren, wo man schon erwarten kann, dass man gewinnt. Natürlich jetzt nicht im Vorbeigehen, aber gegen Noha zum Beispiel oder gegen Petrokup. Wenn man ins Achtelfinale will, sollte man gewinnen, sage ich mal. Und sonst in der Liga waren coole Spiele dabei. Ich würde auch sagen Salzburg auswärts, weil jeder hat eigentlich davor damit spekuliert, dass wir gewinnen können. Und nach dem Spielverlauf, muss man ehrlich sagen, waren wir alle glücklich, dass wir nicht verloren haben. Und Kopenhagen war dann am Ende sowieso ein Highlight, weil mit dem hätte wahrscheinlich keiner gerechnet nach den letzten Wochen und nach dem Theater, was mit Burgi passiert ist. Hätte eigentlich jeder damit gerechnet, dass wir eine Ehrenrunde drehen in der K.O.-Phase.
Ja. Das heißt, jetzt, um mal da wieder ein bisschen Struktur reinzubringen, in der Meisterschaft ist Rapid derzeit auf Platz 3 mit 28 Punkten. Da haben wir dann so ein bisschen einen Durchhänger gehabt, Da hat man halt 3 Unentschieden, 2 Niederlagen gehabt. Und dann eben noch den einen Sieg in Kopenhagen dann zum Schluss ab Mitte November. Und das war dann halt auch diametral zur Performance der Austria, muss man dann halt auch sagen. Wobei dann halt auch ein 2-2 auswärts in Salzburg da auch dabei war, was wieder so ein bisschen ein Ausrufezeichen war. Und dann, das hat der Patrick jetzt ja auch schon angesprochen, relativ erfolgreich im Europacup und da jetzt in der Europa Conference League überwintert, im neuen Liga-Format, muss ich sagen, und neidlos anerkennen, auch bestanden, direkt fürs Achtelfinale qualifiziert. Was sagt es jetzt da, wenn man rein die Europacup-Performance von Rapid 2024 anschaut, welche Schulnote würdet ihr da vergeben? An die Rapid-Seite jetzt gerichtet, die Frage. Nicht Michi, du würdest ja immer Rapid auf 5 vergeben wahrscheinlich.
Ja, aus meiner Sicht würde ich sagen, naja, eigentlich müsste man eine 1 geben, aber ich würde eher sagen 1-, weil gerade Prager hat man meiner Meinung nach sehr leichtfertig vergeben im Rückspiel. Und auch das Heimspiel gegen Shamrock war jetzt nicht das, was man sich daheim erwarten sollte. Beziehungsweise natürlich auch das Auswärtsspiel in Zypern. Also das war, meiner Meinung nach, war Zypern die schlechteste Leistung im Herbst.
Okay, du hast jetzt gesagt 1 minus und hast 3 Negativbeispiele genannt. Für einen Einser ist das schon sehr, sehr gut noch. Also dann sagen wir jetzt bitte die 3 positiven Europacup-Momente von dir, wie du zu dem Einser gekommen bist.
Naja, Trabzonspor auf alle Fälle, weil da waren wir kein Favorit. Başakşehir auswärts sowieso, da waren wir auch kein Favorit. Und wenn ich das dritte nennen muss, dann Kopenhagen daheim. Weil das sind die 3 Gegner, wo ich sage, wo wir Außenseiter waren.
Und du warst bei jedem Auswärtsspiel mit dabei?
Ja, außer in Trabzon.
Außer in Trabzon. Und gab es da irgendwelche Erlebnisse? Wie war das? Wie waren die Europacup-Reisen nach den Jahren wieder mal?
Ja, es war für mich sehr interessant, da es eher die ersten Auswärtsreisen waren, international. Es hat eigentlich schon mit Krakau begonnen, dass es eine sehr spezielle Behandlung war, dass wir wirklich abgeschirmt worden sind wie ein Staatsbesuch. Nach Krakau war es dann, also Trabzon kann ich nicht berichten, weil da war ich nicht dabei, aber dann war das nächste Spiel war Prager, das war sehr angenehm bis zum Spielbeginn, wo es ein paar kleinere Auseinandersetzungen gegeben hat.
Mit anderen sonst, Fans, mit Ordnern oder inwiefern?
Fans mit Polizei.
Okay.
Ein bisschen, ja, weil es da ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten gegeben hat und die Polizei damals keine Gruppenbildung wollte, was die Fanclubs nicht verstanden haben und ja. Also nach dem Eingang ist es ja üblich, dass man auf seine bekannten Leute wartet, damit man dann gemeinsam in den Sektor geht. Und das wollte die Polizei nicht und dann hat es halt Reibereien gegeben mit der Polizei.
Okay.
Sonst Prager war ein sehr schönes Erlebnis, weil wir auch in Porto untergebracht waren. Das heißt, wir haben sehr viel gesehen in den 3 Tagen, wo ich dort war. Das Spiel an sich, wir haben eigentlich die Niederlage fast passt. Wann wird's, haben wir es gefeiert, wenn wir ehrlich sind? Weil wir hätten eigentlich gedacht, dass sie 3-4 Tore schießen und dann nur 2-1 zu verlieren, war für uns klar, dass wir im Heimspiel noch eine Chance haben. In der Gruppenphase, muss ich sagen, war Moldau ein sehr schönes Erlebnis, weil da kommst du wahrscheinlich nie hin, so privat. War auch sehr angenehm, also das war echt lässig, auch vom Spiel her. Dazu war meine Frau auch dabei, deswegen war es noch schöner.
Also da ging Petro Kuhn sagen.
Nein, das muss ich nicht sagen. Es ist so. Und ja, sonst die Auswärtsreisen, was sehr unangenehm war, war Barschakschir, muss ich ehrlich sagen, weil die Polizei dort sehr rigoros vorgegangen ist und uns dreimal kontrolliert hat und wir knapp vor Spielbeginn erst drinnen waren und auch gewisse Schals mit Symbolen verboten hat. Das heißt, wir durften kein Wiener Wappen zum Beispiel am Schal haben, sonst wurde der eingezogen, weil das als religiöses Zeichen galt, weil es ein Kreuz war, weil das Wiener Wappen ein Kreuz hat. Und ja, solche Sachen und Münzen abgeben. Und das war, ich muss ehrlich sagen, Türkei ist, glaube ich, auswärts das Schlimmste, was ich, also jetzt abgesehen von dem Derby-Kessel damals, international erlebt habe, weil ich glaube, so wurde ich persönlich noch nie behandelt, dass ich jetzt Münzen abgeben muss, dass ich vielleicht sogar einen Schal abgeben muss, dass ich die Münzen vor allem auch nicht wieder zurückkriege, ja? Das kommt ja dazu, das heißt, dieses Geld wurde einfach eingesteckt, ja? Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, als Auswärtsfan, auch Buskontrollen, ja. Wir wurden vor dem Bus einsteigen kontrolliert, nach dem Bus aussteigen kontrolliert, als hätte sich da irgendwas ändern. Und vor dem Eingang auch nochmal. Und dann hat es ein Drehkreuz für 300 Leute gegeben. Deswegen waren alle kurz vor Ampfiff drinnen. Und das Buffet, muss man ehrlich sagen, war eine Katastrophe. Weil es hat Wasser gegeben und das war's. Wasser und dann irgendwelche Chips und so ein Blödsinn, den eh keiner braucht im Stadion, ne?
Ja.
Also das war für mich die schlimmste Auswärtsreise, muss ich sagen.
Okay, Markus, welche Note würdest du Rapid geben jetzt da bei der Tour durch Europa?
Ich würde eigentlich nur 2 geben. ich glaube, es war eine gute Europacup-Saison, auch wenn man sich statistisch ansieht, 12 Spiele, ein Schnitt von 2,17 Punkten. Natürlich ist es wieder, wie der Patrick erwähnt hat mit gewissen Anführungszeichen negativen Geschichten, die man jetzt aber im Nachgang vielleicht halt auch anders bewerten kann oder muss, so wie ich es eben vorhin bei euch bezüglich Tampere gefragt hat, ist es bei uns halt auch die Frage, hätten wir in der Europa League ähnlich reüssieren können, wie es jetzt in der Conference League der Fall war? Wir haben da gewisse Zweifel, es waren auch vorher im Internet oder auf Twitter oder weiß ich was, in gewissen Foren die Diskussion da, ob halt nicht Stand jetzt die Conference League wirklich unsere Kragenweite ist, wo wir halt eine gute Rolle spielen können, was sich bis jetzt bewahrheitet hat. Und halt vielleicht sogar auch, je nachdem wie die Auslosung ausfällt, in der K.O.-Phase vielleicht noch weiterkommen könnten. Und ob man in der Europa League sich so eine Ausgangsposition erspielen hätte können. Ja, klar. Es ist eigentlich Hetivari-Frage. Es kommt darauf an, gegen wen wäre es dann tatsächlich gekommen. Aber ich glaube, im Moment ist es eigentlich so eine gewisse Kragenweite. Wir haben da, glaube ich, jetzt einige Punkte für uns, für Österreich, für unsere nächste Auslosung und so weiter sammeln können. Und es sieht gut aus, dass halt, glaube ich, Sachen, ja, wie gesagt, Prager hat für mich jetzt schon im Nachgang halt, war am Anfang unnötig und ich war dann extremst angefressen, auch nach dem Rückspiel, wo es 2-0 einfach so hergeschenkt hat und dann nur 2-2 gespielt hat. Aber ich glaube, so eben so Partien wie die Rovers daheim, wo eigentlich ein Gegner komplett im Griff hast und dann irgendwie noch nur X spielst und Nicosia, das war beides nicht notwendig. Aber solche Partien gibt es halt eben auch, damit muss man leben. Und dass eben dann eben mit Kopenhagen das dann fix gemacht worden ist, wie gesagt, war jetzt dann doch etwas, glaube ich, extrem viel wert für alle Wettbewerber oder auch eben auch für die Liga gesehen, glaube ich, hat der Mannschaft und dem Verein, glaube ich, jetzt nochmal weitere Stabilität gegeben und dass man jetzt dann halt eben jetzt auch schon fix fürs Achtelfinale planen kann, ist natürlich die Kirsche obendrauf.
Zu dem Thema Europa League und Conference League würde ich sagen, Die Conference League ist, wenn man jetzt den Saisonbeginn betrachtet, wahrscheinlich die genau richtige Liga für uns, weil es einfach Möglichkeiten gibt, wirklich fast ins Viertelfinale, Halbfinale vielleicht sogar zu kommen bei entsprechender Auslosung. In der Europa League, muss man ehrlich sagen, hätten wir maximal um die K.O.-Runde mitgespielt und das auch nur, wenn wir Überraschungen geliefert hätten. Weil das Teilnehmerfeld in der Europa League deutlich stärker ist. Das muss man auch zugeben.
Das stimmt. Aber ja, also alles gut so, wie es gelaufen ist in Europa. Rapid überwintert, ist im Achtelfinale. Gegner steht noch nicht fest. Wird in den Playoffs dann rausgespielt. Wir dürfen gespannt sein. Und ich glaube, wir sind jetzt, ein Thema haben wir noch.
Nachdem ein Patrick jetzt gefragt hat, so seine Zuckerl auswärtstechnisch, werden wir es natürlich gerne auch noch von mich wissen. Art 1, warst du in Finnland mit dabei, war jetzt international leider für euch die einzige Möglichkeit, da eine Partie der Austria mitzuerleben, auswärts und sonstige Erlebnisse national, wie war es da so und gab es da irgendwelche besonderen Auffälligkeiten, wo du dich dran erinnerst oder sagst, das muss ich jetzt mal zum Besten geben?
Naja, in Finnland war ich nicht, wegen gesundheitlichen Gründen. Da fehlen mir auch die ersten Meisterschaftsauswärtsspiele. Mhm. Geschichten, dieses Jahr betreffend nicht. Es gibt nur aus dem letzten Jahr noch Geschichten, was Auswärtsfahrten betrifft. Was aber sehr kurios ist, wenn man betrifft, dass wir einen Polizeirettungs- und Feuerwehreinsatz im Bus hatten, dann der Bus sich später dachte, er muss den Rasen ummähen, weil er lieber das Klo auf Rasen auslässt, anstatt auf der Straße und dann nicht mehr rauskommen ist und dann abgeschleppt werden musste. Und weil er so oft alleine versucht hat, dann auf der Heimfahrt der Sprit ausgegangen ist, dass wir auf der Autobahn den Bus wechseln mussten. Das war alles bei einer Auswärtsfahrt. Und das gerade aus Tirol auswärts.
Und das war, okay. War das ein offizieller Bus oder war das ein
von der Fanclub-Bus?
Fanclub-Bus, okay. Naja.
Ja, wenn es läuft, dann läuft.
Ja.
Ja, also ich muss sagen, ja.
Entschuldigung. Ja, aber sonst hat es nichts Besonderes gegeben dieses Jahr.
Okay. Aber du fährst doch im Jahr 25 wieder auswärts mit.
Die ersten drei Graz-Partien sind schon gebucht. Da bin ich schon sehr dabei. Brav. Weil wir spielen ja dreimal jetzt in Graz. Zweimal gegen Sturm, dann haben wir zwei im Spiel und dann spielen wir gegen GRK auswärts. Also dreimal Graz ist schon fix.
Ja, brav. Na, super. Dann haben wir auf unserer Liste noch ein Thema, was wir jetzt doch zeitmäßig nicht mehr so stark besprechen werden, weil wir sind jetzt dann doch nicht chronologisch vorgegangen. Und zwar war das Ende von Michi Wimmer. Es hat einen Trainerwechsel 2024 bei der Austria gegeben. Michi Wimmer wurde beurlaubt oder man hat sich von ihm getrennt, nachdem man im unteren Playoff nicht gut performt hat und das Sportmanagement hat sich dann gedacht, man muss da jetzt noch einmal Akzente setzen, dass die Europa League Quali in trockene Tücher gebracht wurde. Das hat man dann auch geschafft, man hatte dann auch das untere Playoff mit einem Sieg beendet und dann auch noch gegen Hartberg bzw. gegen den WRC dann auch das Europacup Playoff bestanden und sich damit halt auch qualifiziert, dass es dann nichts bringt. Das hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen können. Wir haben ja in dem Jahr ein viel beachtetes Interview mit dem Michi Wimmer geführt. Ich glaube, das war mit Abstand die erfolgreichste oder meistgehörte Folge in dem Jahr für uns. Ja. Das Interview mit dem Michi Wimmer, wo er sehr ehrlich gesprochen hat und auch schon sehr reflektiert über die Zeit und eigentlich ohne Tabus. Also man hat ihm wirklich alles fragen können und er hat da auch wirklich sehr offen geantwortet zu allen Themen. Wir sind mit ihm auch jetzt noch in Kontakt geblieben und Markus, er ist uns dann jetzt nochmal Rede und Antwort gestanden.
Genau, wir haben ihm fünf Fragen gestellt, jetzt eigentlich zum vergangenen Jahr, wie er gewisse Dinge einschätzt, wie es nahe noch am Fußball in Österreich dran ist, was er sich von der derzeitigen Austritt-Performance, was er davon hält, beziehungsweise ob er damit gerechnet hat und so ein bisschen eben auch ein Ausblick auf 2025, was er meint, wie es eben für Rapid und auch die Austria weitergeht und ja, genau, was er eben dazu geantwortet hat, inklusive der genauen Fragen, hört ihr jetzt.
Hallo Michi, danke, dass du dir die Zeit nimmst und uns wieder ein paar Fragen beantwortest. Die erste Frage wäre, wie sehr verfolgst du die österreichische Liga nach deinem Aus
noch? Klar verfolge ich die österreichische Liga immer noch, zwar nicht mehr so intensiv wie direkt nach meinem Aus bei der Austria, aber logischerweise ja, durch die Verbundenheit und zur Austria und auch die Nähe zu Linz und so verfolgt man natürlich diese Spiele noch, verfolgt die Liga noch, ist ab und zu in Stadien und ja, es ist und bleibt eine interessante und spannende Liga und deswegen verliert man auch nicht den Fokus darauf. Muss trotzdem zugeben, dass ich die englische League One oder Championship oder die in Belgien die Ligen, deutsche zweite Liga, dass ich das zurzeit intensiver verfolge als Österreich.
Und wie beurteilst du die bisherige Herbstsaison?
Naja, gerechnet habe ich nicht damit. Es hat ja nach der Derby-Niederlage von Austria hat es ja ein bisschen anders da ausgesehen, die Tabelle. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Rapid natürlich auch mit der Dreifachbelastung beziehungsweise jetzt ja bloß noch Doppelbelastung dann auch noch immer ein bisschen zu kämpfen hatte. Aber man muss trotzdem sagen, dass die Austria richtig gut macht, ja, dass sie auch verdient auf dem zweiten Platz stehen. Auch wenn sie natürlich jetzt, ja, wenn man nur auf die Expected Points schaut, ja, haben sie mit 9 Punkten, glaube ich, 24 erst und 33 Punkte haben sie schon, sind quasi 9 Punkte mehr als erwartet, auch ein bisschen überperformt. Haben ähnlich wie letzte Saison nach 16 Spielen, ja, da hat Mauer erst 14 Gegentore, war die beste Abwehr. Das ist, glaube ich, auch wieder ein Punktstück. Und sonst haben sie ein paar Sachen verändert. Auch nicht mehr ganz so intensiv, nicht mehr ganz so viel Ballbesitz. Und ja, das steht ihnen gut. Haben sich natürlich überragend verstärkt mit Malone, mit Dragovic, mit Berry, auch Brillig. Ja, ist natürlich top und deswegen sind sie verdient da vorne. Und ich glaube, dass sie auch bis zum Schluss an Wörtchen mitreden. Und ja, warum sollten sie nicht unter den Top 3 zum Schluss landen? Ich glaube, das ist möglich. Ich glaube auch, dass sie am Ende des Tages vor Rapid stehen werden. Und das freut mich. Ich glaube, zu Hause immer noch ungeschlagen in der Saison. Das spricht für die Mannschaft und spricht halt einfach, dass das zu Hause mit den geilen Fans eine Festung ist. Auch hier würde ich vielleicht sogar noch ergänzen, dass auch die Mannschaft ein bisschen mehr Erfahrung hat als letztes Jahr. Man war ja immer auch das Ziel, vielleicht das Ganze zu verjüngen. Jetzt ist man ein Jahr älter als letzte Saison, tut aber der Mannschaft einfach richtig gut. Und von daher sehr, sehr viel richtig gemacht und freut mich.
Austria zweiter, Rapid dritter, beide Wiener Clubs spielen vorne mit. Damit konnte niemand rechnen. Was sagst du dazu?
Also ich glaube, dass beide bis zum Schluss vorne mitspielen. Richtig interessant wird es ja nochmal dann nach der Punkteteilung, dann wird es ja nochmal richtig spannend. Wichtig wird sein, dass beide aus den Startlöchern gut rauskommen. Und wenn sie da fleißig punkten, dann ist, glaube ich, nach der Punkteteilung dann wirklich alles drin. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass beide irgendwo in den Top 3, aber mindestens Top 4 landen werden. Und ich glaube, Salzburg mogelt sich noch vorne rein, aber dann kommen schon die beiden Wiener Vereine. Und wie gesagt, Austria, glaube ich, wird am Ende des Tages vor Rapid landen.
Also was ist alles noch möglich diese Saison?
Auch traue ich Ihnen, Austria, dieses Jahr den Cup zu. Ja, da wenn man gut startet, ist ja ähnlich wie letztes Jahr, hat man das Viertelfinale in Graz. Ja, das haben wir dann leider 2-0 verloren mit einem guten Spiel. Warum sollte es heuer nicht funktionieren? Und vielleicht ist sogar ein Titel möglich für die Austria.
Wie geht's dir und wann sehen wir dich wieder mal an der Seitenlinie?
Ja, die Frage kriege ich letzter Zeit natürlich oft gestellt, aber die ist auch nicht so einfach zu beantworten, und da bleibe ich dabei, ja, auch wenn es jetzt natürlich wieder juckt und ich wieder rein will und lieber heute wie morgen auf dem Platz stehen würde, um mit den Jungs wieder zu arbeiten. Ja, wieder ja, die Energie, die Power, das Ganze zu spüren in den Stadion, den Druck wieder zu haben. Natürlich will ich das so schnell wie möglich. Aber ich habe immer gesagt, und dabei bleibe ich, dass die Aufgabe schon auch zu mir passen muss. und ich ein gutes Gefühl dabei brauche. Und jetzt waren ein, zwei Sachen dabei, die hätte ich sehr, sehr spannend gefunden. Das hat leider dann aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert. Von daher bleiben wir weiter positiv und ja, und warten auf die nächste Gelegenheit, die sich ergibt. Die wird sich ergeben und dann bin ich gut vorbereitet, weil ich die Zeit gut genutzt habe. Und dann schauen wir mal.
Danke, Michi, für deine Einblicke und deine Analyse und deine Meinung. Wir wünschen dir auch für 2025 auf diesem Wege alles Gute. Die ganze No-Go-Community freut sich ja immer von dir zu hören und wir hoffen auch auf weitere Stimmen in Zukunft. Tschüss.
Ciao, ciao. Ja, denke ich mir, Stefan, können wir das in diesem Kreis gerade nochmal weitergeben, ob das so geteilt wird. Michi, wie man meint, die Austria wird schlussendlich vor Rapid landen. Patrick, ich denke mal etwas, eine Meinung, die du nicht unbedingt teilen wirst.
Naja, als Ex-Austrianer muss er das auch sagen. Also deswegen ja. Aber wir werden sehen, wie das früher rennt. Ich hoffe, dass es spannend wird und dass Sturm nicht alleine da wegmarschieren wird. Aber das wird wahrscheinlich auch durch die Punkteteilung nicht passieren. Und dann kommt es halt darauf an, wie jeder performen wird.
Ich bin übrigens gegen die Punkteteilung.
Gut, dass du das jetzt endlich mal angebracht hast, Stefan. Ja. Aber Patrick, nochmal klar, glaubst du aber trotzdem, dass unsere Grünen, und jetzt auf uns beide bezogen, am Ende nach Punkteteilung und dann eben dem Oman Playoff vor der Austria landen werden? Oder wie siehst du das da?
Ich glaube, es könnte durchaus möglich sein, dass wir ins Meisterplayoff hinter der Austria gehen, aber ich glaube, dass wir am Ende davor sein werden.
Gut,
da halte ich dagegen.
Michi, deine Einschätzung?
Also ich glaube auch, dass wir vor Rapid ins Meisterplayoff kommen. Hoffe natürlich, dass wir auch vor Rapid bleiben in der Endtabelle. Wird aber wirklich schwer, weil gegen die oberen Clubs haben wir derzeit wirklich wenig Punkte gemacht. Also das lässt echt spannend werden, die obere Playoff-Saison dieses Jahr.
Für uns wäre wichtig, wenn Blau-Weiß nicht draufkommt, weil das liegt uns ja nicht.
Stimmt.
Ja. Weil dabei, was alle im oberen Playoff sind, haben wir ja, glaube ich, nur einen einzigen Punkt gemacht. Und das war, weil der Gegner zwei Spieler weniger hatte. Und deswegen, ja, schauen wir mal, ob wir vor Rapid bleiben.
Du musst jetzt nichts Negatives zum Schluss noch sagen. Was sagst du, Markus?
Du, ich halte es auf jeden Fall nicht für ausgeschlossen, dass Rapid es im Finish noch schafft. Fix darauf wetten würde ich, stand jetzt nicht. Aber jetzt, im Moment sind 5 Punkte dazwischen. Sehr interessant wird sein, wie geht tatsächlich das Derby aus. Ich glaube, das ist schon, wenn da wirklich so sein sollte, dass die Austria auf 8 Punkte wegziehen, wären es trotz Teilung irgendwie 4 Zähler. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es da vielleicht mit dem X ausgeht, womit beide halbwegs zufrieden sein werden. Und wenn dann die Punkte geteilt sind, dann wäre es gerade mal ein Sieg, den du mehr holen musst für die Austria, was im vollen Bereich des Möglichen ist. Aber auch, weil wir schon darüber hier und da mal gesprochen hatten, wenn man sich die Tabelle ansieht und jetzt nicht nur schaut, okay, Zweiter, Dritter, sondern dass die Austria 3 Siege mehr geholt hat als Rapid, ist auf fix beachtlich. Wir haben das Ganze schon mal thematisiert, dass Rapid eine Niederlage weniger hat und genauso wenig wie Sturm, nämlich nur 2, die aus der 3, ist, denke ich mal, auch zu erwähnenswert. Dann sind unsere beiden Verteidigungsreihen die stärksten, die Austria nur 14 Gegentore, Rapid auch nur 15, dann kommt Sturm mit 16. Und wo das Rapid eben halt dran gearbeitet hat, ist, dass 7 Unentschieden halt viel zu viel sind, um ganz, ganz oben angreifen zu können.
Also ich denke mal, wenn die Austria Meister werden will, dann muss sie vor Rapid ins Ziel kommen. Punkt.
Ja, also ich glaube, das ist sehr wahr.
Gut, Markus, du hast es jetzt schon anklingen lassen. Kommen wir noch zum Abschluss unseres großen Jahresrückblickes auf unsere Statistiken.
Jo.
Willst du da gerne durchführen?
Ich mache mal auf jeden Fall den Rapid-Teil.
Okay.
Und der sieht nämlich fürs komplette Jahr 2024 24 Siege, 16 Unentschieden, 10 Niederlagen. Insgesamt waren das also 50 Pflichtspiele. Wenn man sich alle Matches anschaut, ist das ein Durchschnittswert, Punktewert von 1,76. Ja, wir wissen, Cup und Europacup, gerade jetzt in der Quali, gäbe es noch nicht über die Punkte, aber um es einfach zu machen, da eben so umgelegt. Also 1,76. Nur die Bundesliga waren 31 Partien mit 1,58 Punkte im Schnitt. Und Europacup 2,17 Punkte, habe ich vorhin schon mal erwähnt und werde es jetzt auch, wenn ich ihn jetzt nur den Herbst anschaue, nicht nochmal erwähnen, weil genau da war ich nicht, diese 12 Partien, von daher wird sich dort nichts verändern. Jetzt nur im Herbst gesehen waren das 17 Siege, 9 Unentschieden, 5 Niederlagen, insgesamt 31 Partien, vom Schnitt 1,94 Punkte, nur die Liga 16 Spiele mit 1,75. Und Europacup, wie eben erwähnt, Cup ist jeweils ein Durchschnitt von 2 Punkten. Aber wir wissen alle, Cup zählt nur das Weiterkommen, egal ob das gut oder schlecht war. Und oftmals war es nicht besonders ansehnlich. Und dann haben wir eben das Finale, wie schon diskutiert, gehabt. Und jetzt eben das Aus gegen Stripfing. Das hat schon irgendwo wehgetan, kam mitunter überraschend. Jetzt hat man eben diese Möglichkeit auf einem kürzesten Weg, die Chance, einen Titel vielleicht endlich mal noch zu holen, nicht. Die Austria hat die Möglichkeit noch und wir werden schauen, wie es dann im Februar halt eben nach Wiederbeginn losgeht mit den Graz-Partien und wo man eben dann um diese Chance oder Chancen kämpft.
Wir haben noch die Conference League.
Wir schon, ja.
Ja, bei der Austria, wie schaut es da aus? Die Austria hat insgesamt 44 Spiele in dem Jahr mit den Cup-Partien, International- und ÖFB-Cup-Partien, in der Meisterschaft 34 Spiele. Davon war jetzt da ein Meisterschaftspunkteschnitt von insgesamt im Jahr 24 von 1,97. Wenn man nur diese Saison hernimmt, also die Saison 24-25, haben wir bis jetzt da einen Punkteschnitt von 2,4. Der schlechteste Monat der Austria war der September. Da hat es 2 Unentschieden und 2 Niederlagen gegeben. Die Niederlagen waren eben, wie vorher schon besprochen, gegen Rapid und gegen Salzburg. Punktemäßig das erfolgreichste Monat waren Oktober und November, wobei man im Mai mit 4 Siegen eigentlich das erfolgreichste Monat gefeiert hat. Punktemäßig nicht, weil weil da die Europacup-Playoff-Partien dabei waren und die werden ja nicht bepunktet quasi. Für die Statistik und für den Punkteschnitt habe ich die ja ähnlich wie der Markus die Cup-Partien auch da in den Punkteschnitt mit einberechnet. Im Cup haben wir ja im Jahr 24 das Viertelfinale gegen Sturm verloren. Da folgt es dieses Jahr die Revanche auch im Viertelfinale gegen Tampere. Hat man einmal unentschieden gespielt, einmal verloren und ist dann eben im Elfmeterschießen ausgeschieden. Nein, eigentlich stimmt das nicht. Wurscht. Und man ist im Cup jetzt da in der letzten Runde gegen Horn noch weitergekommen und spielt jetzt eben im Viertelfinale im ÖFB-Cup. Man ist in der Europa League-Quali gescheitert und ist international 24 relativ früh dann schon ausgeschieden. Hat in den Cup-Bewerben bewerbsübergreifend einen Punkteschnitt von 1,6, was uns jetzt auch nicht wirklich weiterhilft, Europa League technisch oder Conference League technisch. Ja.
Ja, also bei Rapid war es so, dass die meisten Spiele gab es im August, da ganze 9 mit 5 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Wie vorhin schon mal kurz anklingen lassen, September war eigentlich von dem Schnitt und den Ergebnissen am besten mit 3 Siegen und 2 Unentschieden. Und zum Jahresende hin lief es eben nicht mehr so prickelnd, wobei im November gab es immer 2 Siege und 3 Unentschieden, aber im Dezember dann nur noch 1 Sieg, 1 Unentschieden und eben 2 Niederlagen.
Genau. Ja.
Dann haben wir zurückgeblickt, Stefan. Und ja. Michi und Patrick und haben auch schon ein wenig den Blick vorausgeworfen. Zum Manager Daily Business kommen wir dann ab nächster Woche wieder, lieber Stefan. Dann nur noch wir beide unter uns. Ich sage vielen Dank an den Michi fürs Dabeisein. Vielen Dank für den Patrick ans Dabeisein.
Gerne. Tschüss, Papa, Leute.
Tschüss.
Ja, und dürfen, wie vorhin schon mal zwischendrin angekündigt und angeteasert, Stefan auf unser nächstes Special, das jetzt bald rauskommt, hinweisen.
Genau, am kommenden Freitag haben wir das nächste Special am Start. Der Mario Sonnleitner ist uns Rede und Antwort gestanden. War nicht immer mein Lieblingsspieler, muss ich sagen, aber ich muss auch sagen, dass es eines der interessantesten Specials war, die wir aufgenommen haben, weil er auch sehr zwischen den Zeilen quasi berichtet hat, was auch sehr interessant war. Das ist alles auf diesem Kanal zu hören, auf den ihr uns jetzt gerade hört, ab kommenden Freitag.
10.1.
Der 10. Jänner, mhm. Genau, der 10. Jänner. Gebt uns Bescheid, was ihr denkt, wie die Meisterschaft 24 für euch verlaufen ist, was ihr über unsere Meinungen denkt. Und vor allem gebt uns Bescheid, was ihr 2025 erwartet. Wird die Rapid vor Austria in der Meisterschaft stehen oder wird die Austria vor Rapid stehen? Was glaubt ihr? Schreibt uns an logo.wien@gmail.com oder gebt uns auf den sozialen Netzwerken Bescheid.
Genau, da sind wir eigentlich immer unterwegs, sei es Twitter, Facebook, Instagram, Threads, Blue Sky oder eben auch posten unter YouTube, wo alle unsere Folgen ja ebenfalls veröffentlicht werden.
Genau, dann wünschen wir euch alle nochmal ein super schönes, erfolgreiches 2025. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns mit euch, hoffentlich auch hier und da. Und danke Patrick und mich auch von meiner Seite, dass ihr da die 1,5 Stunden mit uns ausgehalten habt.
So schaut's aus. Vielen lieben Dank. Verabschiedung. Wir dürfen jetzt gerne nochmal dann als letztes Wort unsere Gäste haben. Und danach was sagen.
Magst du anfangen?
Fang du an, Mann.
Das war nicht abgesprochen.
Danke für die Einladung und hoffen wir, dass das neue Jahr ähnlich erfolgreich wird und natürlich, dass wir am Ende von grüner Seite vor Violett sind.
Ich sage auch danke für die Einladung. Ich hoffe, wir bleiben natürlich vor Rapid, wie es zurzeit ist. Und ja, schauen wir mal und hoffen auf eine spannende Meisterschaft.
Dann vielen lieben Dank an alle. Ciao, Papa und bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ich bin die Antje und als Coach für Lebensfreude weiß ich ziemlich gut, echte Lebensfreude gibt es nur mit Freiheit. In jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Nun ist Freiheit aber kein Selbstläufer, sondern wir müssen sie schützen. Und Demokratie bedeutet für mich nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch unbedingt die Anerkennung, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Als Mami von inzwischen 3 erwachsenen Kindern weiß ich, Partizipation beginnt in den Köpfen von uns Eltern. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einer freien und offenen Gesellschaft leben, dann müssen wir heute Verantwortung übernehmen. Und daher ist es für mich gar keine Frage, gib der Demokratie deine Stimme. Hashtag geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle. der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.